Station unter Berlin-Mitte, am S-Bahnhof Janowitzbrücke in Berlin oder in diesem Internet unter c-base.org, c-base.org. Ja, einmal im Monat, so auch heute am 16. Juli 2024, senden wir eine Stunde lang in den elektronischen und auch den analogen Äther. In Berlin auf 88,4, Potsdam 90,7. Stream ist auch erhältlich auf fr-bb.org. Und zum zeitsouveränen Nachhören gibt es Möglichkeit auf hybre.de, hybr.de. Selbst der Ajuvo am Kommunikationspult der Seabase. Ich berichte hier einmal im Monat mit der Redaktion darüber, was an Bord so geschieht und über Themen, die damit zu tun haben. Und über Menschen, die an Bord der Raumstation mit angebautem Hackspace Kunst und Schönheit mit Computern erschaffen und versuchen, Technik und Gesellschaft ein bisschen weiterzubringen. Wer sich die Seabase mal ansehen will, kann das machen. Eine gute Gelegenheit ist meistens donnerstags gegen 20 Uhr in der Rungestraße 20 am S-Bahnhof Janowitzbrücke. Da ist Lounge, da treffen sich Leute mit verschiedenen Interessen und man kann einfach mal schauen, ob das was für jemanden ist. Und manchmal gibt's auch eine Führung in diesen Nachbau einer abgestürzten Raumstation oder genau gesagt ihre Rekonstruktion. Aber das ist eine lange Geschichte. Wer sich da hinein vertiefen will, auf c-base.org findet man irgendwo auch dazu Angaben in diesem Internet. Ja, worum soll es heute gehen? Ich möchte mal ein paar Beispiele bringen davon, was so an gesellschaftlichen Dingen an Bord passiert. Nicht ohne zuvor shameless in eigener Sache ein bisschen Werbung zu machen, nämlich für meinen jetzt gerade 10 Jahre alt gewordenen Technikgeschichtspodcast namens Damals TM. Die Jubiläumsfolge 100 ist schon im Kasten und wird bald ausgestrahlt. Man findet das ganze Werk unter damals-tm-podcast.de. Wenn Technikgeschichte und Technikkulturgeschichte was für euch ist, dann hört da doch mal rein. Ja, manchmal ist das ein bisschen kurzfristig mit Veranstaltungen auf der Seabase und vor allem auch damit, dass Leute dort einfach mal mitteilen und in dieses Internet streamen, was sie gerade so machen und wichtig finden. So ist das auch manchmal mit Organisationen, denen wir unseren schönen Raum an Bord zur Verfügung stellen. Eine dieser Organisationen ist die Digitale Gesellschaft. Darüber findet man was unter digitalegesellschaft.de in einem Wort. Und die machen jeden ersten Dienstag im Monat bei uns an Bord der Seabase in der Rungestraße 20 den Netzpolitischen Abend, eine öffentliche Veranstaltung, die gestreamt wird, wo Techniker, Hacker, Politiker und Aktivisten sich darüber unterhalten, was dieses Internet und diese Computertechnik so alles an Überraschungen für uns bereithält und in Zukunft noch bereithalten wird. In dieser Sendung möchte ich einfach mal zwei Originaltöne dessen, was da so vorgestellt wird, hier zum Besten geben. Beides sind Mitschnitte von der Veranstaltung am 16.05.2024 an Bord der Seabase. Man kann das alles auch nachhören und nachsehen und zwar auf dem YouTube-Kanal der Seabase oder auch der Digitalen Gesellschaft. Sucht einfach mal auf YouTube unter DigiGuest, dann findet ihr mehr dazu. Ansonsten hoffe ich, dass das eine ganz schöne Unterhaltung ist, die man auch mal nebenbei, wenn man eben Podcast und Radio hört, sehr gut aufnehmen kann. Der erste Vortrag ist der einer Rechtsanwältin, die seit langer Zeit in Strafverfahren Leute verteidigt, die aufgrund von, sagen wir mal, kreativen Technikgebrauch überwacht wurden oder womöglich mit dem Gesetz in Konflikt gekommen sein könnten. Und oft geht's auch darum, dass die Techniker einfach den Juristen erklären, wie das mit der Technik eigentlich ist und dass womöglich überhaupt keine Straftat vorliegt, sondern das Gegenteil dessen. Das ist ein etwa 20-minütiger Vortrag von der Rechtsanwältin Undine Weyers, die er schon seit langer Zeit macht. Der Vortrag steht unter einer freien Lizenz, das heißt urheberrechtlich ist das nicht das Problem, was man sonst immer hat, sondern man kann, wenn man die Quelle angibt, das Ganze auch verwenden. So ist das übrigens auch mit dieser Sendung hier, denn wir Hacker glauben ja ohnehin nicht so richtig an das Urheberrecht und das aus guten Gründen. Also in dem Sinne jetzt mal ungefähr 21 Minuten Mitschnitt vom 16.05. diesen Jahres, Rechtsanwältin Undine Weyers zum Thema Rechtsanwalt in sogenannten politischen Prozessen und was das mit Technik gegebenenfalls mal zu tun hat. Das hören wir uns jetzt erstmal an, dann melde ich mich wieder und führe den zweiten Teil ein. Da wird es dann etwas technischer und der Tim von der Seabase wird uns mal erklären, was also an aktuellen technischen Aspekten von Überwachung so alles zum Besten zu geben hat. Aber das hören wir uns gleich an. Zunächst mal der erste Vortrag. Bis gleich.
Als nächstes auf dem Podium möchte ich begrüßen Rechtsanwältin Undine Weyers. Undine ist langjährig Strafverteidigerin in Berlin, langjährig auch in politischen Verfahren tätig gewesen und hat auch, wir hatten jetzt ja gerade ein Beispiel eines 129a-Verfahrens, hat auch in nicht wenigen 129-Verfahren schon verteidigt. Und wird euch jetzt so einen kleinen Einblick in eine juristische Perspektive auf das Thema geben und auch zum 129 und zur aktuellen Entwicklung da noch mal ein paar Worte verlieren.
Ja, danke schön. Ja, ja, hallo. Also ihr habt mich ja schon vorgestellt, ich bin Undine Weyers. Ich muss ein bisschen aufpassen, ob das hier mit der Technik so richtig funktioniert. Ich habe es erst gerade das erste Mal an. Ich habe jetzt hier, glaube ich, den langweiligsten Part heute Abend, weil ich nämlich hier über die juristischen Dinge sprechen soll und möchte vielleicht vorab sagen, ich werde jetzt hier auch so eine PowerPoint-Präsentation so ein bisschen durch Gesetze hecheln, würde ich sagen. Aber darum geht es eigentlich in meinem Vortrag hier weniger, sondern ich möchte eigentlich mehr darüber sprechen, zum Schluss zumindest darüber sprechen, wie man eigentlich ins Visier kommt. Nola hat es ja eben schon mal gesagt, als drittbetroffene Person, aber wie ist es eigentlich, welche Verdachtsmomente muss es eigentlich gegen jemanden geben, dass man da hinkommt? Und ich muss sagen, mein ganzes Leben hat, mein Arbeitsleben und auch schon davor, und das beides schon ziemlich lang, war eigentlich immer verbunden damit, dass 129a oder 129 Verfahren es gegeben hat in meinem Umfeld, also in Berlin immerzu und auch in anderen großen Städten auf jeden Fall, die immer dazu geführt haben, dass wirklich sehr viele Leute in der Art und Weise, wie es gerade eben auch beschrieben worden ist, ausgespäht worden sind. Und es war auch schon immer und historisch so, dass der Paragraph 129, die kriminelle Vereinigung, 129 Strafgesetzbuch, immer schon dazu gedient hat, den politischen Gegner, die politische Gegnerin auszuschalten. Beispiel KPD will ich bloß kurz sagen. Es gab also, ich glaube, steht es hier überhaupt, 100.000 ja, Ermittlungsverfahren bis zum Verbot. Das muss man sich mal vorstellen. 100.000 Ermittlungsverfahren in der BRD in den 50er Jahren. Das war da ja schon klar. 100.000 Verfahren können nicht abgeschlossen werden. Sondern 100.000 Verfahren sind nur da, damit sie da sind als 100.000 Verfahren. Damit nämlich, es sind ja nicht 100.000 Leute, aber vielleicht 30.000 Leute oder so davon betroffen sind. Dafür ist es da. Ne? Ein weiteres Beispiel aus der letzten Zeit, also 2011 bis 2014, gab es mal so ein Verfahren gegen Leute, Antifa-Sportgruppenverfahren, so ist es in die Geschichte, würde ich mal sagen, eingegangen. Da sollen ein paar Leute sich zusammengeschlossen haben, nach Meinung der Ermittlungsbehörden und sollen irgendwie Nazis sich vorgenommen haben, Nazis zu verprügeln, sag ich mal so. Und diese Leute, die da ins Visier gegangen sind, denen ist nämlich sowas Ähnliches passiert, was hier auch gerade schon erzählt worden sind. Da sind welche zusammen zu einer Demonstration gegangen, auch einer Demonstration gegen Nazis, gegen Rechte. Und da hat's dann, weil man wissen wollte, wo die sich bewegen, Funkzellen Abfragen gegeben. Und es sind da eben unglaublich viele Daten, 40.000 Daten sind da gesammelt worden. Da wird aber später noch mal genauer drauf eingegangen werden, wie das da genau gelaufen ist. Und dann haben wir den Paragraphen 129 ja in letzter Zeit total in der Diskussion, was die letzte Generation betrifft. Und da haben wir jetzt schon mal das Spektrum aufgemacht. Ne? Wir haben also einmal Leute, die zivilen Ungehorsam machen, sage ich jetzt einfach mal so, sich auf die Straße setzen, festkleben, Autos anhalten, was man so bei Demonstrationen so macht, ehrlich gesagt. Vielleicht nicht mit dem Festkleben, aber Autos anhalten tut man da schon mal. Die jetzt auch in Verdacht geraten und hier sehen wir das auch was hier die deutsche Polizeigewerkschaft dazu zu sagen hat, als dann die massenhaften Durchsuchungen gelaufen sind. Endlich wird es erkannt, die Bevölkerung, die unter dem Straßenterror, na, da wissen wir schon, wo es hingeht, dieser selbsternannten Klimaretter tagtäglich tausendfach leidet, wird endlich als das tatsächliche Opfer dieser Kriminellen wahrgenommen. Ja, das heißt, es muss nämlich auch, sage ich schon mal vorweg, für so eine kriminelle Vereinigung, damit die so eine bestimmte Bedeutung hat, muss es so sein, dass so ein bisschen Angst und Schrecken in der Bevölkerung aufkommt. Straßenterror. Na, hört man da schon raus. Ne? Das ist genau eigentlich schon ein Tatbestandsmerkmal sozusagen, da schon reingeschrieben worden von der deutschen Polizeigewerkschaft. Aber das ist jetzt nur so ein bisschen der Hintergrund. Als Ausspielparagraf hatte ich schon gesagt, historisch war das so und bis heute ist es auch noch so. Und ich will jetzt kurz mal, ganz kurz nur durchgehen, welche Maßnahmen ergriffen werden können, wenn es um einen 129 oder 129a geht. Das werde ich nachher noch erklären, wie das genau ist mit den Paragraphen, was das überhaupt ist mit dieser komischen kriminellen oder Terroristenvereinigung. Aber man kann also Telefonüberwachung machen, was Nola schon gesagt hat. Dazu gehört nur eine kriminelle Vereinigung. Ihr werdet nachher staunen, wie schnell man das sein kann. Ich sage ja Straßenterror, ne? So, Online-Durchsuchung, das kann gemacht werden bei Redelsführerschaft. Das heißt, wenn man sagt, irgendjemand aus dieser kriminellen Vereinigung hatte aber ein bisschen doch den Hut auf. So, da kann man das machen. Akustische Wohnraumüberwachung, auch nur bei Redelsführerschaft. Jemand hat den Hut auf. Ist natürlich auch wirklich der allergrößte Eingriff, den man sich überhaupt vorstellen kann. Die eigenen vier Wände. Alles, was du privat sprichst. Ja, alles, was du machst. Ob du furzt, ob du rülpst, ob du kotzt, ob du säufst, ob du sprichst, ob du Sex hast, alles wird dort abgehört, ja. Das geht also tatsächlich, wird auch wirklich sehr selten gemacht. Aber dafür gibt es die akustische Überwachung außerhalb des Wohnraums. Da geht also mit einem normalen 129-Verdacht, kann das passieren. Und das ist zum Beispiel das Auto. Und wenn wir uns jetzt mal alle überlegen, was das Auto ist, ich weiß nicht, ob ihr alle Fahrradfahrerinnen seid, keine Ahnung. Also ich bin auch Autofahrerin und ich weiß es, also im Auto, insbesondere wenn man mal irgendwo hinfährt, so 2-3 Stündchen mit jemandem, da wird wirklich viel geredet. Und zwar sehr viel äußerst Persönliches. Das ist eigentlich auch eine Art von geschütztem Raum, wie eine Wohnung. Das geht aber relativ schnell, wenn man in den Verdacht gerät, in einer kriminellen Vereinigung zu sein. Dann Verkehrsdaten, Erhebungen, Funkzellenabfragen und so weiter. Das machst du noch, Tim, ein bisschen genauer. Ne? Da will ich einfach drüber hinweggehen. Da gibt es so verschiedene, aber geht eben auch bei einer kriminellen Vereinigung. IMSI-Catcher ist genau das Gleiche auch. Das hat ja eben Nola auch schon erklärt bei 129. Und dann gibt es noch, da braucht man noch nicht mal eine kriminelle Vereinigung zu, sondern überhaupt bloß einen Verdacht auf irgendwelche Straftaten, reicht es schon aus, nämlich diese längerfristige Observation. Das heißt, längerfristig heißt dann so vielleicht 3 Monate, ne, wird man auf Schritt und Tritt verfolgt. Stimmt nicht so ganz. Auf Schritt und Tritt, die müssen ja auch ein bisschen Leute haben, die gucken. Ne? Also da werden immer so Zeiten festgemacht und so. Aber ein paar Sachen, wenn man dann denkt, da steht was an. Aber eben auch Bildaufnahmen, Videoaufnahmen. Das heißt also, was wir eben schon gehört haben, Kamera vor der Haustür. Oder aber auch, was sehr häufig gemacht wird, Auto hinstellen. Ne? Da steht dann, wenn man irgendwo in der Straße so ein komischer VW-Bus steht und dann ist es manchmal so, dass da eine Kamera einfach auf die auf den Hauseingang gerichtet ist. Diese ganzen Sachen stehen auch unter einem Richtervorbehalt. Richtervorbehalt heißt, dass immer ein Richter, eine Richterin entscheiden muss, weil, warum? Richter und Richterinnen sind unabhängig, heißt es. Vollständig unabhängig, keine Beamten, ganz unabhängig. Und die sollen ganz unabhängig dann entscheiden, ob eben so eine Anordnung gemacht wird, weil ja immer in Grundrechte eingegriffen wird. Ne? Das sind ja alles hochpersönliche Rechte, ne? Das ist ein Verfassungsrang. Ne? Das dürfen nicht einfach, außer bei Gefahr im Verzug, das lassen wir jetzt mal weg, müssen die das extra anordnen und müssen eben prüfen, ob eben so ein Anfangsverdacht auf so eine Straftat vorliegt und eben, ob diese Maßnahme zur Aufklärung wichtig ist, weil es anders nicht aufgeklärt werden kann, der Sachverhalt. Das heißt aber auch, ob der Verdacht nicht anders irgendwie gestützt werden kann. Wir haben Anfangsverdacht, wir glauben, die sind es jemanden, passiert nichts. Dann kann ich meine Maßnahme machen in der Hoffnung, dass mein Anfangsverdacht sich verhärtet. Ja, so ungefähr ist es und das muss die Richterin prüfen. Das machen die, will ich bloß mal so sagen, Verfassungsrang, wo die einschränken, wenn man jetzt nicht beim Bundesgerichtshof ist, sondern hier ganz normal Amtsgericht Tiergarten, ne? Die haben im Jahr haben die 5000 Sachen, die bearbeiten. Ja, das heißt, das sind Durchsuchungsanordnungen, das sind Haftbefehle, die machen alles im Ermittlungsverfahren. Muss man sich vorstellen, im Jahr 5000. Das ist eigentlich unglaublich. Das kann eigentlich nur dazu führen, dass die so ein bisschen so kleine Unterschriftsmaschinen werden. Ich will jetzt nicht niemandem zu nahe treten. Es gibt Leute, die prüfen das wahnsinnig toll und arbeiten wahnsinnig viel bei denen auch. Aber man neigt natürlich so ein bisschen dazu, wenn man so viele Sachen auf dem Tisch hat, die sich auch alle irgendwie erstmal schlüssig anhören. So, jetzt haben wir hier diesen Paragraphen 129, erstmal den Absatz 1. Der ist seit 2017 da, in der Form, wie er jetzt vorliegt, mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine Vereinigung gründet oder sich an einer Vereinigung als Mitglied beteiligt. Vielleicht erstmal soweit. Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren ist mittlere Kriminalität. Ja, also keine Schwerstkriminalität. Ne, wenn man jetzt wieder sagt, Verfassungsrang, was die da alles machen dürfen, ja, denkt man doch, ey, Menschenhandel, Geiselnahme, ganz räuberische Erpressungen, alles, mindestens mal Verbrechenstatbestände, ja. Nein, wir haben hier Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe. Also die gründet sich beteiligt, deren Zweck oder Tätigkeit auf die Begehung von Straftaten gerichtet ist, die im Höchstsatz mit Freiheitsstrafe von mindestens 2 Jahren. Also, ich muss mit Leuten was zusammen machen, und zwar Straftaten machen wollen mit Höchstmaß bis 2 Jahre. Höchstmaß bis 2 Jahre. Ich persönlich kenne die Beleidigung und den Hausfriedensbruch. Und jetzt habe ich gerade gelernt, was ich früher noch nicht wusste, sogar Förderung der Prostitution sind Straftaten, die geringer sind. Selbst eine Körperverletzung heißt Patsch, zack, ist eine Straftat, die hier drunter fällt. Ja, also wir überlegen uns, wir machen jetzt 5-mal hintereinander 5 Veranstaltungen hier und jedes Mal hauen wir einem eine. Ja, dann wäre das, was hier drin steht. Und mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren, also noch kleinere Straftat, oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer sich eine solche Vereinigung unterstützt oder für Unterstützer und oder Mitglieder wirbt. Unterstützen kann ich euch jetzt schon mal sagen. Zum Beispiel, alles, was du schön erzählt hast, hättest du jetzt mal deinem Kumpel ein Auto geliehen. Das Auto wäre aber vielleicht, weil du das dem 100-mal leist. 100-mal. Immer zu. So dein Freund, ne? Kann er ein Auto haben. Der macht aber damit irgendwas, leider. Es ist die Unterstützung. Auto geliehen, obwohl es ihm immer leist. Das kann die Unterstützung sein. So. Was wir ja auch haben, die Wirkung 129, will ich euch kurz sagen. Die Menschen werden also nicht, so wie man sich das vorstellt, ne? Das ist zwar natürlich eine konkrete Straftat, so ein Mitglied in so einer Vereinigung zu sein, aber man muss gar nichts gemacht haben. Also gemacht haben, keine Körperverletzung, kein irgendwas gemacht haben, kein gar nichts, sondern man muss irgendwie mit Leuten zusammen sein. Und wenn wir jetzt mal an die letzte Generation denken, wenn man sagt, die wäre eine kriminelle Vereinigung, ich bin jetzt mal die Webmasterin von denen, Also ich wär's bestimmt nicht, ich kann sowas nicht, aber ist ja eigentlich eine tolle Sache, da ist man so ein bisschen grafisch beschäftigt, da bringt man so ein bisschen Inhalte rüber, Klimakrise und so weiter, macht man da auf der Webseite, dann ist man aber verdächtigt und kann auch verurteilt werden für die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, obwohl man gar nichts mit Straftaten, die wir uns unter Straftaten vorstellen, zu tun hat. Das ist das Besondere. Und das Besondere noch ist dazu, dass das nicht eine Sache ist, die sagt, normalerweise ist im Strafrecht immer so ein bisschen so, machen wir was zusammen, dann ist es ein bisschen gefährlicher, weil dann hat es so eine Eigendynamik, dann wird die Strafe ein bisschen höher. Ne? Bande oder gemeinschaftliche Körperverletzung oder so. Aber hier ist es so, man wird noch wegen eines Extra, man wird wegen von mir aus Körperverletzung und noch zusätzlich wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen oder terroristischen Vereinigung bestraft. Ich bin zu lange schon, muss mich ein bisschen beeilen. Und eben der Paragraph 129 dient eben als Türöffner für diese ganzen weitreichenden Ermittlungsmaßnahmen, die ich euch schon vorgestellt habe. Jetzt mache ich vielleicht mal hier so ganz kurz einen Sprung, weil ich mich ein bisschen beeilen muss. Das hat mich jetzt, möchte ich trotzdem mal kurz gesagt haben. Es ist so, dass 2008 in Europa, es gibt ja so wahnsinnig große Wirtschaftskriminalitäten, die länderübergreifend und so weiter sind. Da hat sich in Europa, haben die sich alle zusammengetan und haben gesagt, die müssen wir bekämpfen und haben gesagt, wir machen jetzt aus diesen ganzen Wirtschaftskriminellen, sagen wir, die ganzen Länder, alle Länder in der EU, damit wir gemeinsam verfolgen können, machen jetzt einen Paragraphen, der heißt kriminelle Vereinigung. Leider vergessen, dass es einige Länder, nämlich Deutschland gibt, die haben das schon, und zwar als Staatsschutz. Paragraphen. Haben die gesagt, wir machen das, haben einen Rahmenbeschluss gemacht, der verpflichtend ist für jedes Land in der EU und haben gesagt, wir machen, ihr müsst jetzt alle 100, also nicht 129, nicht, aber einen Paragraphen zur Sanktionierung von kriminellen Vereinigungen machen. Und zwar, hier steht es noch, das ist dieser Rahmenbeschluss, um sich unmittelbar oder mittelbar zur finanziellen und sonstigen materiellen Vorteil zu verschaffen. Also für Knete, Geld. Ja, bei uns heißt es, zur Verfolgung eines übergeordneten gemeinsamen Interesses ist zum Beispiel, ich bin gegen Nazis. Ich möchte das Klima retten. Alle politischen Interessen, die man gemeinsam hat, sind immer erfüllt. Das heißt, man muss gar nichts mehr prüfen. Man ist es immer, wenn man mehrere Personen ist, ja. Dann hatten die gesagt, das Höchstmaß sollte 4 Jahre sein. Deutschland hat gesagt, wir machen 2. Die haben auch gleich die Gruppenstruktur übernommen, die da in Europa sich überlegt worden ist, weil man natürlich diese ganzen Vernetzungen dieser Wirtschaftsdinger da haben wollte, übernommen. Weil früher war es so, die Rechtsprechung hatte gesagt, es gab eine kriminelle Vereinigung, da muss es eine gewisse Hierarchie bestehen, da muss es ganz starke arbeitsteilige Sachen bestehen. Ist es jetzt heute nicht mehr, sondern eine Vereinigung auf längere Dauer angelegter, von einer Festlegung von Rollen der Mitglieder, der Kontinuität der Mitgliedschaft und der Ausprägung der Struktur unabhängiger organisierter Zusammenschluss von mehr als 2 Personen. Heißt, alle vernetzten Leute, die irgendwie sich kennen, die miteinander sind, können, weil wir brauchen keine Arbeitsteilung, wir brauchen keinen Kassenwart, wir brauchen keinen, weiß ich, alles, was wir Strukturen haben, müssten, sollten, könnten, kann man haben, braucht man aber nicht. Das reicht aus, eben um in den 2 Minuten schaffe ich das jetzt, um einen Anfangsverdacht schnell zu schaffen. Ich habe es vorhin schon gesagt, Anfangsverdacht ist das ist eigentlich das, ne, wenn es tatsächlich Anhaltspunkte für eine Straftat vorliegen, also diese kriminelle Vereinigung, nach kriminalistischer Erfahrung muss es also möglich erscheinen, dass eine verfolgbare Tat vorliegt. Jetzt stellen wir uns das mal vor, was vorhin Nola hier vorgelesen hat, aus der Akte ein bisschen abgewandelt, ne, ist ja klar, aber dann wissen wir, die kriminalistische Sicht ist natürlich, sich zu überlegen, wer mit wem ist wie und wie viele Telefone nehmen die mit und haben die Telefone, was zum Beispiel auch ganz, ganz verdächtig ist, haben die Telefone nicht auf ihren Namen, auf andere Namen, manchmal sogar russische, habe ich gehört, ja. Also das sind ganz, ganz verdächtige Sachen, ja. Und dann ist das auch schon keine, das darf ja keine bloße Vermutung sein. Und das hat man nämlich dann auch schnell, wenn man dann so ein Foto hat, wie die beiden da so ein bisschen miteinander kuscheln und dann nämlich vielleicht sich konspirativ was überlegen und am nächsten Tag ist auch wirklich was passiert, ist so ein Anfangsverdacht schnell gemacht. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, es ist die letzten 30 Sekunden, was ganz, ganz wichtig ist, ist das, was ich vorhin schon gesagt habe. Wenn wir uns, wenn die kriminelle Geschichte, die Vereinigung an sich ist, dann haben wir es tatsächlich so, die Webmasterin von irgendeiner Gruppierung, ich sag's jetzt mal anhand nochmal der letzten Generation, weil das so ein bisschen eingängig ist, ne, die ist mit dran, weil nämlich ganz legale Handlungen, nämlich ich mache eine Webseite, die werden damit auch kriminalisiert und man rutscht damit in den Anfangsverdacht. Dankeschön und auf Wiedersehen.
Ja, vielen, vielen Dank auch an Undine.
Ja, das war Vortrag Nummer 1 für heute. Hier meldet sich wieder der Juvo vom Kommunikationspult der Seabase, der Raumstation unter Berlin-Mitte, am S-Bahnhof Janowitzbrücke in Berlin oder im Internet unter c-base.org. Und einmal im Monat, jeden dritten Dienstag von 21 bis 22 Uhr hier auf 88,4 oder 90,7 oder auch im Stream unter fr-bb.org. Und schließlich kann das Ganze auch noch zeitsouverän nachgehört werden auf der Podcast-Seite zu dieser Sendung. Die findet man unter hybre.de, hybr.de. Ja, wir spielen gleich mal nochmal ein bisschen Musik so zur Erholung und Entspannung und damit ihr euch gegebenenfalls noch eine Mate aufmachen könnt oder so. Und dann kommt der Tim zu Wort. Tim ist Seabase-Member und einer von denen, die mit Technik nicht nur Kunst und Schönheit, sondern auch manchmal Sachen macht, die Leuten helfen, die versuchen, die Gesellschaft zu verbessern, in welcher Form auch immer. Und er hat auch mal so ungefähr 20 Minuten gesprochen beim letzten netzpolitischen Abend der digitalen Gesellschaft an Bord der Seabase am 16. Mai diesen Jahres über technische Aspekte von Überwachung. Auch so ungefähr 20 Minuten. Ich hoffe, das illustriert euch auch ein bisschen, was wir an Bord unserer Raumstation so alles machen. Okay, da würde ich sagen, erstmal ein bisschen Musik und dann kommt auch alsbald der Vortrag. Ja, das war die Musikpause. Ich hoffe, ihr seid alle wieder da an den neuartigen Empfangsgeräten. Hier ist der Ayuvo vom Kommunikationspult der Seabase, der Raumstation unter Berlin-Mitte. Ihr hört das Hyperbandrauschen, die monatliche Radiosendung der Raumstation mit Hackspace, die man im Internet unter c-base.org findet oder am S-Bahnhof Janowitzbrücke in Berlin. Diese Sendung wird einmal im Monat am dritten Dienstag ausgestrahlt und kann auch zeitsouverän nachgehört werden auf hybr.de. Infos zur Seabase findet man unter c-base.org. Und diese Vorträge findet man auch in dem YouTube-Kanal der Seabase und der digitalen Gesellschaft. Einfach mal die Suchmaschine des geringsten Misstrauens anwerfen. Okay. Wenn euch die Seabase interessiert, kommt gerne mal vorbei, am besten donnerstags gegen 20 Uhr. Guckt vorher auf der Homepage im Kalender, was so los ist, c-base.org, da gibt's auch ein paar mehr Informationen. Jetzt also der zweite Vortrag von Tim, Aspekte digitaler Überwachung, technische Aspekte digitaler Überwachung vom 16.05.2024, eine Aufnahme vom Netzpolitischen Abend der digitalen Gesellschaft. Viel Spaß!
Wir haben jetzt gerade sozusagen von Undine gehört, wie ausufernd und weit das ist, sozusagen wie wenig eigentlich erforderlich ist für einen Anfangsverdacht und auf der anderen Seite ja das Problem, dass bei 129, dass damit gleichzeitig verbunden natürlich ein riesiges Fass an Ermittlungsbefugnissen dann eröffnet wird in den staatlichen Verfolgungsbehörden. Als nächsten Referenten haben wir jetzt Tim da. Tim setzt sich mit den technischen Aspekten der Überwachung auseinander. Und er nennt das, was er machen will, sozusagen digitale Selbstverteidigung. Und was ein Ziel seines Vortrags ist, mit den Überwachungsmythen aufräumen, nachdem wir jetzt sozusagen durch Undine so ein bisschen das Fass aufgemacht bekommen haben und auch vielleicht, es ist bei diesem Thema mir oft so, erstmal so ein bisschen Ratlosigkeit, Machtlosigkeit und Angst sich vielleicht irgendwie erstmal im Raum macht, kann Tim das hoffentlich so ein bisschen wieder einhegen. Dankeschön.
Ja, ja, vielen Dank. Willkommen zu meinem Input, die technische Dimension der Überwachung. Fangen wir an mit der Einleitung. Erstmal, was ist dieser Input? Das ist ein Versuch, mein Versuch, einen kurzen Überblick zu geben über das, was es so gibt an möglichen Überwachungsmaßnahmen aus einer technischen Perspektive. Was ist es nicht? Es ist auf jeden Fall keine Anleitung, sich davor zu schützen. In Anlehnung an meinen ersten Vorredner möchte ich auch sagen, ich bin ja auch relativ unverhofft gelandet, relativ kurzfristig. Ich bitte den geringen Meme-Gehalt meines Inputs zu entschuldigen, der ist normalerweise höher, dafür war einfach nicht die Zeit. Noch ein paar Disclaimer vorab. Ich bin kein Jurist, anders als meine Vorrednerin. Das heißt, wenn ich irgendwas Rechtliches sage, verzeiht mir, wenn es falsch ist, wenn ich Straftatbestände falsch bezeichne, whatever. Ich mache das wirklich nur, wo es notwendig ist. Nächster Disclaimer. Das Themengefeld ist geprägt von einer super großen Intransparenz und Deutschland-Klassisch-Föderalismus. Das heißt, gerade wenn es um Statistik geht, um so ein bisschen ein Gefühl zu vermitteln, okay, wie groß ist das Thema, wie oft wird das gemacht, hat man super viel Intransparenz insofern, dass bei manchen Behörden es einfach eine Verschlusssache ist oder nur für Dienstgebrauch oder whatever. Auf jeden Fall wird es nicht rausgegeben. Manche Länder führen gar keine Statistik, weil wozu auch? Und Föderalismus halt, dass auch jedes Land, wie ich gerade schon sagte, sein eigenes Ding macht. Manche machen Statistik, manche nicht. Manche nutzen andere Möglichkeiten, andere Tools, gerade wenn es um die digitale Datenverarbeitung geht. Und ja, zu guter Letzt unterliegt das Themenfeld auch einem ständigen Wandel. Es gibt so ein ständiges Hin und Her, was jetzt eigentlich legal ist, was nicht. Gerade bei der digitalen Datenverarbeitung dann im Anschluss an solche Verfahren. Gehe ich auch später noch ein bisschen drauf ein, was es da so Neues gibt, was so in den letzten Wochen erst dazu gekommen ist. Und ja, dann noch die Struktur des Inputs. Erstmal stellen wir uns kurz die Frage, wer wird eigentlich überwacht? Wer überwacht? Dann, wer wird überwacht? Warum wird überwacht? Wie kommt man da eigentlich rein? Warum passiert sowas? Auch wenn das schon zu großen Teilen ganz gut beantwortet wurde von meinen Vorrednerinnen. Und wo wird eigentlich wie überwacht? Also in welchem Lebensbereich sehe ich mich welchen Überwachungsmaßnahmen gegenüber? Und da ist die erste Frage, ja, wer überwacht eigentlich? Das habe ich hier gegliedert in Behörden und private Unternehmen. Bei den Behörden haben wir natürlich zuallererst die Polizei. Dann haben wir in Deutschland auch die Geheimdienste, große Publikumsinteraktion. Wie viele Geheimdienste hat Deutschland? Wer weiß es?
17.
Es sind 19. Es sind 16 LKAs, 16 Landesämter für Verfassungsschutz, ein Bundesamt für Verfassungsschutz, der MAD, der Militärische Abschirmdienst und der BND. Und ich glaube, dann habe ich keinen vergessen. Zusätzlich noch der Zoll. Zoll ist so eine Sache, da ist zum Beispiel auch Verschlusssache, einige Maßnahmen. Und dann haben wir noch Privatunternehmen. Das sind zum einen die regulären Unternehmen. Das sind einfach normale Wirtschaftsunternehmen. In der Regel, was da mit reinfällt, sind halt Unternehmen, die irgendwas mit Internet machen, weil da ist davon auszugehen, dass sie euch so viel überwachen, wie geht im gesetzlichen Rahmen, manchmal auch so ein bisschen darüber hinaus. Einfach erstmal alles mitnehmen und im Kontext von Strafverfahren ist immer davon auszugehen, dass im Zweifel da die Behörden rankommen. Google hat da zum Beispiel eine Tabelle, was sie so erfassen und im Zweifel an Behörden weitergeben. Und im Prinzip ist es alles, was sie haben und es ist eine ganze Menge. Und dann haben wir noch private Überwachungsdienstleister. Das sind so Unternehmen wie Cellebrite oder die NSO Group, die den Staatstrojaner Pegasus verkaufen, oder auch Digitask, was ich erst in der Recherche hierzu kennengelernt habe. Das war ein hessisches Unternehmen und die wurden damals für den ersten Staatstrojaner beauftragt. Wer wird eigentlich überwacht? Das sind im Kontext von regulären Unternehmen grundsätzlich erstmal alle User, die so haben. Bei Wirtschaftsunternehmen, bei Behörden sind es primär Beschuldigte in Strafverfahren, gegebenenfalls ihres Umfeld. Manche Methoden, die da angewandt werden, sind halt eher wie so ein Schleppnetz, was Daten angeht. Das heißt, da wird erstmal alles mitgenommen und dann wird aussortiert, was man braucht. Warum wird überwacht? Ja, was sind das eigentlich für Schwerverbrecher? Warum kommt es dazu, dass sie überhaupt überwacht werden? Da habe ich zwei kleine Beispiele mitgebracht. Das ist zum einen die letzte Generation. Die kleben sich auf Straßen, nötigen Leute und sind natürlich eine große Gefahr für die Allgemeinheit. Da gab es auch ein Verfahren gemäß Paragraf 129. Da wurden diverse Handys abgehört, unter anderem deren Pressehandy, mit dem sie Pressekontakte aufgenommen haben, und wurden auch Hausdurchsuchungen durchgeführt. Und zum anderen haben wir als Beispiel, ich habe leider kein gutes Foto gefunden, das ich bedenkenlos nutzen konnte von den Lizenzen her, es tut mir sehr leid, die Tag X Demonstration in Leipzig. Tag X, das war der Tag der Urteilsverkündung im Prozess Lina E. Dort wurden dann Menschen gekesselt in einem der größten Kessel der Geschichte der Bundesrepublik, 1321 Menschen, und dann pauschal des Landfriedensbruchs in besonders schwerem Fall beschuldigt. Die einzigen beiden Menschen aus diesem Kessel, die herausgekommen sind, sind die zwei Kinder, die dort mit drin waren über Stunden. Und es wurden so um die 400 Handys beschlagnahmt. Die Zahlen dazu genau, die schwanken, aber es wurde auf jeden Fall eine Menge Handys beschlagnahmt und dann erstmal ausgewertet. So, ja, wo wird wie eigentlich überwacht? Da haben wir zuerst einmal den öffentlichen Raum, hier illustriert durch den Alexanderplatz. Der Alexanderplatz ist tatsächlich auch recht gut überwacht. Da haben wir als erste Überwachungsmethode natürlich erstmal die Videoüberwachung. Videoüberwachung ist in Berlin ein ganz großes Ding. Ich habe so ein bisschen versucht, den ganzen ganzen Input auf Berlin anzupassen. In Berlin ist sofern interessant, was Videoüberwachung angeht, dass 100% aller Fahrzeuge der BVG videoüberwacht sind. Also komplett durch die Bank weg. Da sind sie auch ganz stolz drauf in ihrem Sicherheitsreport. 100% Bahn, Bus, U-Bahn, whatever. Und diese Videos werden erstmal 48 Stunden vorgehalten und gegebenenfalls an Behörden weitergegeben, wenn Bedarf besteht. Je nach Schätzung oder Erhebung hat Berlin zwischen 27.000 und 40.000 Überwachungskameras im gesamten Stadtgebiet. Das macht, wenn man mal wie bei so einem Themenfeld eigentlich ganz gut ist, man die größte Schätzung nimmt, macht das so ungefähr 11 Kameras auf 1.000 Einwohner. Das setzt Berlin solide auf Platz 2 in dieser Metrik in ganz Europa. London schlägt nichts, aber das ist trotzdem kein guter Wert. Und jetzt, vor wenigen Wochen, ist bekannt geworden, dass die Polizei sowohl in Berlin als auch in Sachsen Videokameras einsetzt, die automatisiert Gesichter erkennen können. Gab es vor ein paar Wochen, vor ein paar Tagen erst den Artikel auf netzpolitik.org zu. Vor ein paar Wochen ist es bekannt geworden. Und ja, das auch nochmal mit Blick auf was Undine erzählt hat, zu wenn da mal ein komisches Auto auf der Straße steht. Für sowas kann es auch eingesetzt werden. Dann haben wir natürlich noch die berühmt-berüchtigte Funkzellenabfrage. Dazu auch eine kleine Statistik, es wurde ja schon mal grob vorgestellt. In Berlin in 2021 gab es 620 Abfragen. Davon wurden bei 4.111 Datensätzen auch die Anschlussinformationen ermittelt. Das heißt, wem gehört das eigentlich, die Nummer? Und insgesamt wurden über 100 Millionen Datensätze erhoben in nur einem Jahr und das auch nur in Berlin. Das ist eine ganze Menge. Und Eigentlich muss man darüber informiert werden. Berlin hatte da als erstes Bundesland auch ein sogenanntes Transparenzsystem dafür, wo man sich datensparsam anmelden konnte und dann informiert wurde, ob man in so eine Funkzellenabfrage reingeraten ist. Das war super gut, das hat funktioniert und wie es mit so vielen schönen Dingen ist, dann kam die CDU an die Macht und dann wurde es Anfang des Jahres abgeschaltet, weil es einfach kein Interesse mehr daran gab und dann war es weg. Außerdem im öffentlichen Raum hat man noch GPS-Tracker, die werden meistens am Auto angebracht. Da gibt es auch Infografiken für, wo die Polizei eigentlich gerne oder andere Behörden gerne GPS-Tracker am Auto anbringt. Bei neueren Autos ist aber das Witzige, dass das eigentlich gar nicht mehr notwendig ist, weil viele von diesen Autos haben auch eine SIM-Karte. Du kannst die auch so vollautomatisch mit über diese Funkzellenabfragen erfassen und tracken, wenn du da die entsprechende Freigabe hast. Und das ist super convenient, weil da muss nicht mal jemand hingehen und irgendwie eine Box verstecken und was auch immer. Ist das was, was eher ein Auslaufmodell ist. Ja, dann haben wir noch Kontext Demo. Ist nochmal ein gesonderter Fall. Natürlich treffen auch alle Beispiele aus dem öffentlichen Raum komplett darauf zu. Das ist hier ein Symbolbild aus Leipzig, auch aus den Antifa-Ost-Prozessen. Paar Tage vor Tag X. Da haben wir zum einen IMSI-Catcher, das ist jetzt ein DIY-Modell, kein kommerzielles, weil ich da keine guten Bilder gefunden habe. Aber so kann sowas aussehen. So ein IMSI-Catcher simuliert im Prinzip eine Funkzelle. Die Handys von den Menschen darum denken sich, oh geil, voll starkes Signal, ich buche mich mal darauf ein und dann fallen da halt eine Menge Daten an. Das sind dann sogenannte Verkehrsdaten. Es gab dann eine Recherche von André Meister und Ulf Burmeier zu. Das sind wohl, stand damals, 29 Datenfelder, die da in der Regel anfallen. Das sind dann Daten wie die E-Mai, was quasi ein Unique Identifier ist für euer Telefon, der auch nicht geändert werden kann im Regelfall. Und die IMSI, was an eure SIM-Karte gekoppelt ist. Gleiches fällt übrigens auch an bei der Funkzellenabfrage. Und ja, kurz dazu noch, es gibt auch WLAN-Catcher, da gibt es auch diverse Sachen, wie es genau funktioniert. Also was die Behörden da jetzt genau machen, ob das eingesetzt wird, da gibt es sehr wenig Offizielles zu. Zu IMSI-Catchern findet man auch diverse Warnungen von irgendwelchen Demo-Netzwerken, whatever. Bei WLAN-Catchern ist das alles so ein bisschen schwammiger, aber es wird wohl auch eingesetzt. Das nutzt dann meistens die WLAN-Probe-Requests. Im Prinzip versucht dein Handy sich die ganze Zeit, euer Handy sich die ganze Zeit mit bekannten WLAN-Netzwerken zu verbinden und sendet da immer Requests raus. Und aus den WLAN-Netzwerken, mit denen sich da versucht zu verbinden, kann man relativ schnell ein eindeutiges Muster bekommen. So, Videoaufnahmen auch auf Demos gibt es dann durch spezielle Teile der Polizei, die da gemacht werden. Hier auch ein Symbolbild, das ist aus Dresden. Da birgt natürlich auch die Gefahr von einer automatisierten Erfassung von Menschen, die da drauf sind, auch wenn es das meines Wissens noch aktuell noch nicht gibt. So, dann, aber was ist denn eigentlich gut? Das ist alles draußen. Was ist denn eigentlich, wenn ich bei mir zu Hause bin? Da ist doch alles gut. Gut, ihr wisst jetzt schon, dass es nicht so ist, weil Undine es euch schon gesagt hat und Fritzi. Aber kurzer Moment, um zu appreciaten, wie schön dieses Bild ist. Also bei Mensch, ärger dich nicht, fühle ich mich immer sofort zu Hause. Deswegen habe ich das auch gewählt. Und so die Hauptmaßnahme ist quasi die Hausdurchsuchung, die da oft zum Einsatz bekommt. Das ist jetzt viel Text. Lasst euch nicht ablenken. Das hängt auch da drüben an der Tür, bei der Schleuse. Das könnt ihr alles lesen, wenn ihr nachher nach Hause geht. Aber es ist eigentlich eine sehr schöne Grafik und auch eine super praktische Überleitung über zu bedenke mögliche Abhöranlagen. Im letzten Punkt auf diesem meist als Sticker ausgegebenen Design. Und da hat Undine euch ja schon vorgestellt, gibt es auch diverse Maßnahmen. Da kann zum einen akustisch überwacht werden, zum anderen auch teilweise, wie Undine aber auch schon meinte, nur in ganz seltensten Fällen auch mit Video. Und das Gleiche gilt natürlich auch fürs Auto. Das habe ich da jetzt quasi einfach mit reingefasst. Und dann kommen wir noch zum quasi letzten und auch einem der größten Punkte, Telekommunikation. Man hat ja auch immer so ein Handy dabei, wie dieser nette Herr hier. Und dann macht man damit auch Dinge. Und so ein Handy, da ist ja auch super viel drauf. Da läuft ja heutzutage gesamte Kommunikation drüber, Fotos, whatever. Und wie wird so Telekommunikation eigentlich überwacht? Da gibt es im Prinzip drei Stufen. Das ist zuerst einmal die Telekommunikationsüberwachung, die sogenannte TKÜ. Das ist quasi so klassische Überwachung. Das heißt, da werden Telefonate abgehört, da werden SMS mitgeschnitten und auch Internetverbindungen mit abgehört. Das hat lange gut funktioniert. Das ist eigentlich solide. Und dann kamen so die 2010er Jahre und nach hat sich Verschlüsselung durchgesetzt. Für diverse Sachen. Google hat irgendwann angefangen, Verschlüsselung zu enforcen fürs Rating, was ja sowieso das Wichtigste ist für eine Webseite, wo sie in der Google-Suche landen. Und dann hat 2016 auch noch WhatsApp hierzulande, der beliebteste Chat-Service, Instant-Messenger, whatever, angefangen, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung einzuführen. Und das ist halt schlecht für Behörden, weil dann kommt man ja gar nicht mehr ran, kann man ja gar nicht mehr mitlesen. Was macht man? Man braucht die Quellenkommunikationsüberwachung. Das heißt, wenn die Kommunikation verschlüsselt ist zwischen beiden Kommunikationspartnern, nur die Kommunikationspartner die Verschlüsselung aufheben können und die Nachrichten lesen können, dann muss man vorher angreifen. Das heißt, bevor die Daten verschlüsselt werden, beziehungsweise nachdem die Daten schon entschlüsselt wurden, und das funktioniert nur auf den Geräten. Und da kam dann 2017 auch die Gesetzgebung für, dass man das darf. Und was braucht man dafür, das zu machen? Natürlich ein Staatstrojaner. Man muss irgendwie auf die Geräte kommen und das macht man, indem man halt Sicherheitslücken ausnutzt. Das nennt man dann Staatstrojaner. Und dann gibt es noch die letzte Stufe, das ist die Online-Durchsuchung, das ist was Ähnliches. Der Unterschied hierbei ist, dass die Telekommunikationsüberwachung quasi die laufende Kommunikation überwachen soll, beziehungsweise darf. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo abgehört wird, darf alles mitgeschnitten werden, ab diesem Startzeitpunkt und nichts davor. Ähnlich bei der Quellen-TKÜ, das heißt, die Behörden sind schon auf meinem Gerät und haben theoretisch vollen Zugriff auf alles, aber sie dürfen auch theoretisch nur das lesen ab dem Zeitpunkt, an dem sie sich Zugang verschafft haben zu diesem Gerät. Gibt es viel Kritik zu, weil eigentlich, also man spricht auch vom kleinen Staatstrojaner, vom großen Staatstrojaner. Die Kritik liegt in der Trennschärfe. Wenn man einmal vollen Zugriff auf das Gerät erlangt hat, dann ist das relativ schwammig, ob jetzt noch die Online-Durchsuchung oder die Quellen-TKÜ, ob es das jetzt noch ist. Der Unterschied liegt, wie Undine schon illustriert hat, darin, wann was angewendet werden darf von rechtlicher Seite her. Und da wir jetzt in kürzerer Zeit als gedacht durch sind, habe ich noch ein kurzes Beispiel mitgebracht, das Undine auch schon angekündigt hat, dass ich jetzt bei der Funkzellenabfrage nicht angebracht habe, und zwar dieser Sportgruppenfall. Das ist ein Härtebeispiel für die Funkzellenabfrage aus Dresden. Da gab es am 13. Februar 2011 Demonstrationen. Der 13. Februar 1945, das war der Tag, an dem die großen Bombardements der Alliierten auf Dresden angefangen haben. Und rechte Gruppen aus Dresden und eigentlich ganz Deutschland haben an diesen Tagen in Dresden immer ihr Heldengedenken gefeiert. Wie sich das gehört, gab es natürlich auch ordentlich Gegenproteste. Das heißt, da waren einige Leute in Dresden und dann hat die dortige Polizei erstmal in wenigen Tagen im Prinzip die ganze Innenstadt abgefragt an Funkzellen und dabei sind rausgekommen 900.000 Datensätze. Das ist schon eine ganze Menge für nur ein paar Tage, davon eine Viertelmillion Rufnummern daraus. Und von dieser Viertelmillion Rufnummern haben sie sich dann nochmal von 40.000 die Anschlussinformationen geholt, also wem diese Anschlüsse überhaupt gehören. Das meinte ich auch so ein bisschen mit, das ist so das Schleppnetz, da wird erstmal alles eingeholt und dann der Beifang aussortiert. Das war damals der erste große Skandal im Kontext der Funkzellenabfrage, hat damals den Dresdner Polizeichef das Amt gekostet. Und mit diesem Beispiel schließen wir und ich sage, wie sich das gehört, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und ich hoffe, trotz des deprimierenden Themas, dass euch das Bild von Markus Söder ein bisschen heiterer gestimmt hat. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch nochmal von mir. Die Zeit ist jetzt ja schon so ein bisschen weiter.
So, das war Vortrag Nummer 2 für heute. Ich hoffe, das gibt uns ein bisschen einen Eindruck davon, was wir hier an Bord unserer Raumstation so alles machen. Die kann man schwer erklären, die muss man mal gesehen haben. Es werden nicht nur bei uns an Bord Filme gedreht, sondern auch sonst sind über 400 Mitglieder damit beschäftigt, hier mit Computern Kunst und Schönheit zu machen und die Gesellschaft da, wo es geht, daran teilhaben zu lassen und vielleicht auch Nutzen haben zu lassen. Selbst der Ajuvo, nochmal der Hinweis auf meinen Jubiläumstechnikgeschichtspodcast, damals TM, den gibt's unter damals-tm-podcast.de. 100. Folge erscheint bald. Der Podcast wird diesen Monat 10 Jahre alt. Deswegen dachte ich, ich darf das hier mal nennen. Wie gesagt, diese Sendung gibt's jeden dritten Dienstag im Monat. Hört mal rein und zeitsouverän kann man, soweit das Urheberrecht es zulässt, viele Sendungen auch nachhören auf unserer Podcast-Page hybre.de, hybr.de, das ist die Abkürzung für Hyperbandrauschen und so heißt die monatliche Radiosendung von Bord der Seabase. Ja, das war's im Grunde schon wieder für diesen Monat. Dies war die Ausgabe vom Juli 2024 bürgerlicher Zeitrechnung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Legt euch doch einfach mal ein Bookmark auf die hybre.de Seite und hört gerne wieder rein am nächsten dritten Dienstag des Monats um 21 Uhr auf Berlin 88,4, Potsdam 90,7, im Stream auf fr-bb.org oder auch zeitsouverän auf hybre.de. Das war's für heute. Vielen Dank. Bleibt uns gewogen. Gruß von Bord, der Ajuvo. Tschüss.